BR Heimat. Habe die Ehre.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Habe die Ehre heute mit Erich Wartusch und mit Sascha Straub. Und wenn dieser Gast von der Verbraucherzentrale bei uns ist, dann wissen Sie, es geht um den schnöden Mammon. Wobei es schon längst nicht mehr darum geht, dass einzelne Münzen von der einen Hand in die andere wechseln. Bargeldlos und digital, das ist heute größtenteils die Finanzwelt. Darüber wollen wir Sie gerne informieren und das machen wir in den kommenden knapp 2 Stunden. Wir werden heute ganz grundsätzlich alles rund ums Bezahlen und dazu sage ich, habe die Ehre, Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern.
Grüß Gott.
Wir wollen Ihnen heute zusammen einen Überblick geben über die unterschiedlichen Zahlungsarten, für wen sich was gut eignet, aber auch welche Risiken da drin stecken. Ja, man kann, glaube ich, schon sagen, die Welt des Zahlungsverkehrs, die ist inzwischen ganz schön unübersichtlich geworden, oder?
Letzten Endes vielfältig geworden, würde ich sagen. Also man zahlt eben ja nicht nur mit Bargeld, sondern man hat ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten mit allen Vorteilen und auch allen Nachteilen.
Es ist ja so, dass Schweden zum Beispiel schon wieder einen kleinen Schritt zurückgemacht hat und jetzt zumindest Supermärkte und Apotheken verpflichtet werden, dort wieder Bargeld anzunehmen. Wie weit sind wir denn da in Deutschland? Können Sie ungefähr einschätzen, wie viel Prozent unserer Zahlungen in Supermärkten, in Kiosken, an Tankstellen noch mit Bargeld abgewickelt werden?
Also letzten Endes ist es so, dass das Bargeld immer noch gut die Hälfte der Bezahlungen ausmacht im Handel sozusagen. Aber es wird immer weniger. Das heißt, wir haben da jetzt wirklich stetig mehr Unbarbezahlung. Das hat die Bundesbank im Blick und sagt doch ganz klar, naja, man muss halt irgendwann auch schauen, wenn es so unter 30% fällt, dann wird das schon schwierig mit der Bargeldversorgung, weil das kostet auch alles Geld und ist ein Aufwand und das müssen der Handel, das müssen die Banken auch stemmen. Deswegen haben wir es natürlich alle in der Hand. Je weniger wir mit Bargeld bezahlen, desto schwieriger wird es natürlich, das auch aufrechtzuerhalten.
Sieht man schon daran, dass es immer weniger Automaten gibt, zum Beispiel, an denen man Bargeld abheben kann?
Ja, genau. Und da wird ja immer gesagt, auch von Banken gesagt, ja, sie können ja dann im Supermarkt Geld abheben beim Einkaufen, weil das ja viele Märkte anbieten, ist aber eine rein freiwillige Leistung. Das heißt, der Handel kann jederzeit sagen, machen wir nicht mehr. Deswegen der Abbau der Automaten, das sehen wir auch kritisch, weil so wirklich eine stabile Bargeldversorgung, da hat man zumindest dann keinen Anspruch mehr drauf, dass überall ein Automat steht.
Ja, und um 7.20 Uhr morgens im Supermarkt bekommt man dann meistens von der Verkäuferin zu hören, ich habe noch nicht so viel Wechselgeld.
Wohl wahr, ich meine, die stellen sich gut drauf ein, aber im Zweifel muss man auch was kaufen, bevor man dann auch quasi die Auszahlung bekommt. Das will man vielleicht gar nicht.
Ja. Vielleicht können Sie noch ein bisschen was über die Verbraucherzentrale sagen. Warum liegt ihr dieses Thema so am Herzen?
Ja, Verbraucherzentrale Bayern kümmert sich natürlich um alle Belange und Nöte von Verbraucherinnen und Verbrauchern, also alles, was im Alltag ihnen unter den Nägeln brennt. Und naja, bezahlen müssen wir ja alle, leider. Der Zahlungsverkehr ist ein ganz wichtiger Bestandteil für Verbraucherinnen und Verbraucher, weil sonst kann man ja gar nicht am Marktgeschehen teilnehmen. Ja? Also wer kein Konto hat, kein Bankkonto hat, der hat ernsthafte Probleme, überhaupt selber sich wirtschaftlich aufzustellen, einkaufen zu gehen, Ausgaben zu haben. Und umso wichtiger ist, wenn man ein Konto hat, dann muss das auch funktionieren mit dem Zahlungsverkehr. Und da haben wir viele Baustellen. Aber wie gesagt, auch viele neue Möglichkeiten durch das unbare Bezahlen ist ein spannendes Feld.
Mhm. Weil Sie es gerade angesprochen haben, ein Konto zu haben, das ist ja lebensnotwendig. Darum heißt es auch immer wieder als Forderung, man müsste das quasi als Grundrecht einfordern.
Also wir haben tatsächlich das Recht auf Girokonto. Alle Menschen, die in Deutschland leben, haben vom Grundsatz her einen Anspruch auf ein Konto, auf ein Bankkonto, sogenanntes Basiskonto. Das ist nicht so stark ausgestattet, also man kann damit alles Mögliche an Zahlungen ausführen, aber man hat keine Kreditkartenfunktion, man hat kann auch nicht unbedingt im Internet damit bezahlen, aber man kann Geld abheben, man kann Überweisungen tätigen. So grundsätzliche Funktionen sind da. Das heißt, das ist ein Fortschritt, den wir haben seit einigen Jahren. Aber nichtsdestotrotz, auch diese Konten, alle Konten, die man hat, muss man auch gut nutzen können. Und man muss sich auch damit sozusagen, also man muss auch selber in der Lage sein, Probleme zu sehen oder auch dann zu agieren.
Jetzt werden wir uns heute mit verschiedenen Möglichkeiten des Online-Bezahlens, des bargeldlosen Bezahlens beschäftigen. Und da werden wir nicht drum rumkommen, uns auch mit dem einen oder anderen englischsprachigen Begriff zu beschäftigen. Die werden ja irgendwie gefühlt immer mehr, wenn ich jetzt sage Mobile Payment, Online Shopping oder Buy Now, Pay Later. Man kann wahrscheinlich nicht mehr in jedem Fall sagen, da gibt es auch eine deutsche Entsprechung dafür.
Ja, man muss da schon sagen, der Zahlungsverkehr wurde nicht in Deutschland weiterentwickelt. Ja, also wir übernehmen natürlich das Allermeiste aus dem US-amerikanischen Raum und somit übernehmen wir auch die Begriffe aus dem US-amerikanischen Raum. Das haben wir uns so ein bisschen aus der Hand nehmen lassen. Wir uns ganz, vor allem die Banken haben sich lange auf die funktionierende Girocard, funktionierende EC-Karte, das haben sie lange genutzt und haben auch das nicht weiterentwickelt, kommen jetzt erst dazu, quasi da jetzt auch nach vorne zu gehen. Und deswegen sind die Begrifflichkeiten nun mal Englisch und das Ganze ist eben auch international.
Aber stellen Sie da fest, dass zum Beispiel vor allem ältere Menschen ein bisschen Schwierigkeiten dann damit haben, einfach mit dieser Vielzahl der Begriffe, die ihnen vielleicht nicht unbedingt klar sind, was dahinter steckt?
Also das kann man so pauschal nicht sagen. Also es gibt eine gute Mischung. Es gibt auch viele ältere Menschen, die ganz, ganz gut klarkommen, die auch dann interessiert sind, auch das Nutzen, also auch mit dem Smartphone bezahlen, mit dem Handy bezahlen, die durchaus auch im Internet mit Bezahldiensten agieren. Aber eine große Gruppe ist natürlich so, dass die eher zurückhaltend sind, dann klassisch bezahlen, vielleicht auch lieber Bargeld nehmen. Also wir haben da schon große Unterschiede in der Nutzung. Also man muss ganz klar sagen, ich meine, die allermeisten besitzen eine Girocard, 90%. Also das ist die normale Bankkarte, die man so hat. Und es ist immer noch so, dass nur gerade mal 4% der Menschen gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen, also gar kein Bargeld mehr haben. Das ist noch ein ganz kleiner Teil. Also so eine Reserve, die Bundesbank sagt so 98 Euro im Durchschnitt, hat jeder noch als Bargeldbestand. Aber das sieht man, das ist nicht viel. Es gibt aber auch welche, die haben deutlich mehr natürlich. Ne? Das heißt, da muss man schon sagen, da ist die Kluft auch riesig.
Also bei den 98 Euro reden wir jetzt nicht davon, was jemand in diesem Moment in der Geldbörse stecken hat, sondern was er noch auch zu Hause rumliegen
genau,
hat.
Genau. Also nicht sonderlich viel. Das reicht dann für einen Monatseinkauf, wenn es gut läuft. Vielleicht auch nur für einen Wocheneinkauf. Deswegen muss man da schon sagen, das ist ein bisschen schwierig. Aber es gibt eben auch viele, die deutlich mehr Geld noch haben.
Ja, und es ist ja so, dass dieser Zwang, der möglicherweise da ist, das Ganze bargeldlos abzuwickeln, ja schon auch verstärkt ist. Also so empfinde ich es. Ne? Jetzt, um ein Beispiel mal zu nehmen, Essensautomat bei uns in der Arbeit, damit ich, wenn ich sonntags hier Dienst habe, nicht verhungere. Früher hat man sowas mit Münzen füttern können, jetzt muss ich den auf irgendeine andere Art und Weise bedienen. Das geht mit einer Kreditkarte, funktioniert auch nicht immer, weil der Automat nicht immer will. Dann muss ich mir eine App draufladen. Also machen sich da möglicherweise auch die Unternehmen ein bisschen leichter, weil sie sich zum Beispiel nicht mehr darum kümmern müssen, die Münzen zu leeren, einzuzahlen und so weiter?
Ganz richtig. Also technisch wäre das möglich. Auch weiterhin Bargeldannahme neben Kartenannahme, neben anderen Zahlungsdiensten am Automaten anzubieten. Das sehen Sie auch schon bei den SB-Kassen im Supermarkt. Da gibt es welche, die nehmen nur noch Karte oder mobiles Bezahlen. Und es gibt welche, die nehmen auch immer noch Bargeld. Das heißt, das ist eine Kostenfrage. Die sind natürlich teurer, auch im Unterhalt. Da sparen sich dann die Anbieter durchaus Geld zu Lasten der Bezahlmöglichkeiten für die Kunden.
Und der Kunde hat letztlich wenig Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren.
Richtig, sie haben es gibt keinen Standard, wo die sagen können, es muss jetzt immer auch Bargeldannahme am Automaten möglich sein. Das gibt es so nicht. Sondern das ist wirklich dem Handel überlassen, wie er das ausstattet und anbietet.
Hier ist Habe die Ehre auf BR Heimat. Sascha Straub ist zu Gast von der Verbraucherzentrale Bayern. Er ist der Finanzexperte und er weiß natürlich, was sind denn momentan so die Trends im Zahlungsverkehr? Wo läuft das Ganze hin?
Ja, es ist auf jeden Fall vielfältig. Wenn wir uns nur das Bezahlen im Internet angucken, dann sehen wir, der größte Anteil ist bei PayPal. Das ist ein amerikanischer Zahlungsdienstleister mit einer luxemburgischen Banklizenz. Der hat 28,7% Anteil am Bezahlen im Internet in Deutschland. Danach kommt Kauf auf Rechnung. Das heißt, ich bestelle im Internet, kriege dann mit der Ware die Rechnung, kann die Ware prüfen und dann bezahlen. Das sind 26%. Und dann Lastschrifteinzug, auch sehr beliebt in Deutschland, mit 14%. Das heißt, ich sage, der Händler darf abbuchen, aber ich kann das Geld auch noch zurückholen innerhalb von 8 Wochen. Das heißt, das sind so die 3 Hauptbezahlmöglichkeiten. Naja, und dann gibt es eben auch noch neue andere Dienstleister wie Klarna, das ist eine schwedische Bank, die immer größer und immer stärker wird mit ihrem Anteil am Zahlungsverkehr. Die sind vor allen Dingen auch bekannt für ihr Buy Now, Pay Later, also jetzt kaufen, später bezahlen, ist auch ein Rechnungskauf mit ein paar Besonderheiten, auf die wir noch eingehen können.
Kann man sagen, dass sich da in den letzten Jahren doch ganz schön was umgewälzt hat?
Auf jeden Fall. Man muss auch sagen, denn gerade so auch im Bereich Kreditkarte hat sich was verändert mit der normalen, früher Maestro-Card, die es jetzt nur noch vereinzelt gibt. Damit konnte man auch mit der normalen Bankkarte im Internet bezahlen. Das wurde jetzt ein bisschen verändert. Man spricht jetzt von Debitkarten. Das ist ein wichtiger Begriff, weil man unterscheidet zwischen Debit und Kreditkarte. Die Debitkarte ist die Karte, wo man dann was bezahlt und das geht direkt vom Konto ab. Wenn das nicht gedeckt ist, dann wird es nicht bezahlt. Bei der Kreditkarte ist es so, da können Sie auch bezahlen, wenn das Konto nicht im Plus ist oder wenn es auf Null ist, weil es wird dann verzögert, zeitlich verzögert abgerechnet. Und da hat der Händler eine Garantie, dass er sein Geld kriegt, auch wenn jetzt gerade nichts auf dem Konto ist, weil das kriegt er vom Unternehmen. Und da, die haben ihre Anteile auch ausgebaut, auch weil viele, also Visa und Mastercard, die beiden großen Kreditkarteninstitute, haben viele Banken überzeugt, ihre Kartensysteme zu übernehmen und damit dafür das quasi das deutsche System mit der Girocard ein bisschen nach hinten gedrängt. Das heißt, auch hier der Anteil quasi von US-amerikanischen Firmen in unserem Zahlungsmarkt ist noch mal ein Stück größer geworden.
Aber ich glaube, bei Kreditkarten ist ja für die Händler der Nachteil, dass da der Anteil, den sie von dem jeweiligen Kaufpreis dann abtreten müssen, relativ hoch ist, oder?
Genau, das Thema Händlerkosten, das ist tatsächlich etwas, was man als Verbraucher gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, weil das sehen wir gar nicht. Das ist für einen Händler extrem unterschiedlich ist. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal erlebt, ne? Wenn man dann sagt, ja, soll ich mit Karte oder soll ich bar bezahlen? Dann sagen die Händler manchmal, ja, bar wäre mir jetzt schon lieber, weil das ist deutlich günstiger. Ja. Also Sie müssen es überlegen, wenn Sie mit Kreditkarte bezahlen, dann müssen Sie letzten Endes immer noch 1,8% plus 25 Cent von dem Warenpreis an das Kreditkarteninstitut abgeben. Ja, wenn Sie im Grunde genommen, das ist also dann, sagen wir mal so, das ist letzten Endes ein Betrag, den muss der Händler entweder aus eigener Tasche zahlen oder er packt es auf die Preise drauf. Mhm. Wenn er das mit Bargeld einnimmt, dann hat er null Kosten.
Ja.
Ja, und deswegen ist es schon so, das ist ein Service, Kreditkarte, aber auch die anderen Zahlungsformen, die sind alle, kosten alle was. Ja, auch die normale Bankkarte, Lastschriftverfahren kostet deutlich weniger, ne? 35 Cent beispielsweise für so einen Lastschrifteinzug, im Vergleich deutlich billiger. Man hat aber da als Händler eben nicht so unbedingt die Garantie, weil das im Zweifel auch noch zurückgeholt werden kann. Das heißt, das hat alles Vor- und Nachteile. Und für Verbraucher ist es erstmal nicht transparent. Wir wissen das nicht.
Ja.
Und richtig teuer wird es mit PayPal.
Es sei denn, was man ja manchmal erlebt, gerade in kleineren Geschäften, ja, steht dann Kartenzahlung erst ab 10 Euro, weil natürlich der Händler sagt, wenn ich einen Kaugummi kaufe und bezahle den, genau, mit der Karte, dann rentiert sich das für mich irgendwann gar nicht. nicht mehr.
Ja, wenn sie dann 1 Euro Warenwert haben und dann müssen sie davon 35 Cent oder 25 Cent oder eben, wenn sie mit PayPal zahlen würden an der Ladenkasse, was jetzt auch möglich ist, dann zahlen sie 2,99%, also fast 3% plus 35 Cent. Da bleibt von dem Euro nicht mehr viel übrig. Ne? Und deswegen ist es klar, dass da manche Händler sagen, okay, ab 5 Euro, ab 10 Euro lohnt es sich für mich eigentlich erst. Das ist nicht böswillig gemeint, das ist einfach eine Wirtschaftlichkeitsfrage.
Verständlicherweise auch, ja. Jetzt sage ich oft noch, weil ich so gewohnt bin, kann ich hier mit EC-Karte zahlen, aber der Begriff ist ja eigentlich veraltet.
Richtig, mit EC-Karte, das stimmt, das ist veraltet, das ist eigentlich die Girocard.
Ja.
90% der Leute haben Girocard und da ist es so, dass sie da entweder mit dem Maestro-System arbeiten, das haben noch einige Banken, das ist sozusagen ein Vehikel gewesen von Mastercard oder auch VPay von Visa, das hat die Karte fit gemacht für den Online-Handel beispielsweise oder für ausländische Überweisungen. Jetzt ist es aber so, die Girocard steht ein bisschen unter Druck durch diese neuen Debitkarten von Visa und Mastercard, die sagen, ja, wir geben euch unsere Karten, die sehen aus wie Kreditkarten, sind aber keine. Die haben auch eine Kreditkartennummer, sind aber keine vollwertigen Kreditkarten. Das heißt, da geht das Geld trotzdem direkt vom Konto ab. Und da hat man meist mal Probleme mit Hotelbezahlungen oder auch mit Mietwagen, wenn man den, weil die wollen eine echte Kreditkarte und nicht so eine Visa oder Mastercard Debitcard. Die sieht zwar gut aus, aber das ist keine vollwertige Kreditkarte. Und da wird es eben auch für Verbraucher manchmal ein bisschen schwierig. Was habe ich denn jetzt für eine Karte? Weil da habe ich auch keine Chance. Ich muss das nehmen, was meine Bank mir anbietet. Die Bank kann entscheiden, mache ich eine klassische Girokarte, mache ich eine Visa oder Mastercard Debitcard oder biete ich sogar nur so eine reine Girocard, ohne dass die was kann, an und dann noch zusätzlich eine Debitcard von einem der Kreditkartenanbieter. Also da wird es dann auch komplex und das sehen wir auch bei uns, dass dann auch Fragen einkommen, ja, was ist denn das und wie gehe ich damit um?
Da kann also auch die Wahl der Bank dann entscheidend sein.
Richtig, die Wahl der Bank kann entscheidend sein. Und es kann letzten Endes auch eine Kostenfrage sein. Ja, wie kostet mich eine Karte? Manchmal kann es sogar sein, dass dann vielleicht sogar die eine Form angeboten wird, aber kostenpflichtig und dafür eine andere kostenfrei. Also das ist schon ein bisschen, da muss man sich schon ein bisschen reindenken. Und das ist, was ich meine. Man muss sich dann auch mit dem Bezahlsystem auseinandersetzen und überlegen, was bin ich denn eigentlich für ein Zahlungstyp? Wie nutze ich eigentlich mein Bankkonto? Bin ich jemand, der viel Überweisungen hat? Bin ich jemand, der Lastschriftverfahren gerne nutzt oder jemand, der im Internet viel einkauft? Und da ist es schon so, dass man da tatsächlich auch erstmal sich informieren muss, welche Bank passt eigentlich zu mir mit welchem Bankkontomodell.
Und dann gibt es ja noch als mobiles Bezahlverfahren auch zum Beispiel Apple Pay.
Richtig.
Was ist das jetzt genau?
Das ist, naja, sagen wir mal so, das ist nicht ein eigenes, das ist nicht vergleichbar, nicht ein eigenes Bezahlverfahren. Es ist sozusagen ein Hilfsinstrument, das ermöglicht, dass man zum Beispiel seine Kreditkarte auf sein Handy bringt und Apple Pay oder Google Pay ermöglichen, dass man dann mit dem Handy, dann braucht man die Kreditkarte nicht mehr rausholen, die kann man zu Hause lassen, mit einem sogenannten Token auf dem Handy die Kreditkarte sozusagen kopiert und die immer dabei hat im Handy. Mhm. Und damit kann man ganz normal seine Kreditkartenzahlungen machen. Also man zahlt dann aber über Google Pay oder Apple Pay, die wickeln den Service ab. Und da ist es schon so, dass das immer mehr wird. Also Google Pay haben so über 73 Banken und Bezahldienste haben in Deutschland Google Pay im Angebot. Apple Pay ist ein bisschen breiter mit über 100 Banken und Zahlungsdienstleistern und alle Sparkassen, die das anbieten. Ne, also die bieten quasi eine Schnittstelle an. Die sagen ja auch, für die Smartphone-Nutzer, weil für die sehr bequem ist, man muss das quasi nur noch ans Gerät halten. Man macht die Google Pay Sieht oder Apple Pay App ja. auf, hält es nur noch hin und dann hat man den Zahlungsvorgang noch schneller abgewickelt. Mhm. Und für die Anbieter, ne, ist es natürlich gut, weil die können sagen, okay, unser Smartphone wird jetzt auch noch für Bezahlung genutzt. Das heißt, es wird immer mehr genutzt. Das haben ja die Anbieter auch. Die wollen ja auch, dass man im Grunde genommen sagt, dass man die Geräte nutzt, dass man die Software benutzt, die Apps benutzt. Das ist ja alles Aufmerksamkeit, das ist alles Nutzungsdauer. Und deswegen ist das auch noch so durchaus die Frage, man kriegt natürlich auch Informationen mit, ne? Was dann der Einzelne so einkauft. Und da müssen wir sagen, die Schutzniveaus sind sehr hoch bei Apple Pay und Google Pay, das muss man schon sagen. Also die betreiben da auch tatsächlich sehr viel Aufwand. Man weiß halt nur nicht, was sie im Hintergrund machen. Mhm. Also das ist halt das große Problem mit dem Profiling. Und da hat man auch wenig Einblicke.
Ja, und es setzt natürlich zum Beispiel bei Apple Pay voraus, dass ich auch ein Apple-User bin.
Bei Apple Pay müssen Sie Apple-User sein, richtig, bei Google Pay nicht. Da reicht ein normales Smartphone mit Android-Nutzung und dann kann es jeder und jede benutzen. Es ist schon so, dass dieser Anteil auch kontinuierlich steigt. Ne? Also die machen jetzt zwar noch immer, also Apple Pay immer noch 1,3% zum Beispiel beim Online-Bezahlen aus, aber an der Ladenkasse wird es natürlich auch immer mehr. Ja, also da zahlt man jetzt mittlerweile, wie gesagt, mit Google Pay, Apple Pay an der Ladenkasse oder auch mit PayPal, die jetzt auch diese Funktion anbieten. Mhm. Und die stehen alle in Konkurrenz zu unserer ganz normalen Bankkarte. Und das ist eben die Sache, dass man da deswegen auch, dass man da auch schaut, wie bezahle ich eigentlich mit was für Dienstleistern.
Aus Sicht des Verbraucherschützers würden Sie sagen, kann ich rundweg empfehlen oder mit Einschränkungen?
Naja, also die Funktionalitäten sind super. Also das muss man sagen, also das ist auch unproblematisch. Es ist ja auch bequem alles. Aber es gibt halt einen Punkt, den sollte man nochmal genauer beachten, und das ist die Frage der europäischen Souveränität. Also wie bezahle ich in Deutschland, wie bezahle ich in Europa und wie viel wollen wir eigentlich abgeben, weggeben zu alle Dienstleister, die neu dazugekommen sind, sind mehr oder weniger US-amerikanische Dienstleister. Was hat das eigentlich für eine Auswirkung?
Darüber werden wir uns in der zweiten Stunde auch noch ausführlich mit Sascha Straub unterhalten hier auf BR Heimat. Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern, der Finanzexperte, ist bei mir im Studio. Falls Sie Fragen an ihn haben, wenn es ums Thema digitales Bezahlen geht, dürfen Sie uns gerne eine Mail schreiben an studio@br-heimat.de. Bezahlen im Internet. Früher, glaube ich, war das immer so ein bisschen Harakiri, ganz in den Anfangszeiten, weil man immer so ein bisschen Angst haben musste. Das könnte vielleicht dann nicht so ganz hinhauen, aber ich glaube, mittlerweile ist es größtenteils schon eine ziemlich sichere Angelegenheit geworden, oder?
Also sie ist zumindest verlässlich. Also man kann es, jeder Mann, jede Frau kann das hinkriegen, weil es auch verschiedene Möglichkeiten gibt. Also ganz beliebt ist eben der Kauf auf Rechnung. Ja, Sie kriegen die Ware und zahlen erst, wenn Sie geprüft haben. Dann müssen Sie aber dran denken, und das ist eben das Thema, es ist sehr verbraucherfreundlich, weil Sie nicht vorleisten. Ja, Sie zahlen ja nicht vorher schon das Geld, sondern können erstmal in Ruhe prüfen, ist das auch in Ordnung, was ich da bekommen habe, passt es, und für den Kunden ist das die volle Kontrolle. Für den Handel ist es natürlich immer so ein Überraschungsmoment. Ja, kriege ich jetzt meine Rechnung bezahlt oder nicht? Ganz häufig ist es so, dass man einfach vergisst. Also gerade weil diese Rechnungen da per E-Mail kommen, ja. Ist es ganz oft so, ja, das auch habe ich völlig vergessen. Ich habe die Ware bekommen und jetzt habe ich, ja, ich mache das mit der Überweisung noch und ist gar nicht böser Wille. Deswegen ist es auch für viele Händler so, dass die so im ersten Schritt nochmal eine Erinnerungsmail schicken oder anrufen, und dann wird sofort bezahlt, ganz oft. Aber es ist tatsächlich so, dass dann auch Mahngebühren anfallen können, wenn man das eben zu sehr verschleppt.
Ja.
Das ist der Nachteil.
Weil ja die Firmen auch mehr Personal brauchen, die den Kunden dann letztlich hinterherlaufen. Also das ist ja wahrscheinlich zwangsläufig so, wenn man Kauf auf Rechnung anbietet, dass man weiß, man hat mehr Verwaltungsaufwand.
Richtig, also höheres Ausfallrisiko plus höheren Verwaltungsaufwand, also für den Handel eher schwierig. Und deswegen wird es meistens auch schon abgetreten, die Forderung. Das heißt, dann wird dann schon an einen anderen Dienstleister, der das dann auch schon ganz systematisch und automatisiert vielleicht eher angeht und dann nicht nochmal anruft. Also da gibt es verschiedene Varianten. Aber immerhin, es ist immer noch ein beträchtlicher Anteil der Menschen, die das eben nutzen und wo es auch angeboten wird. Das heißt, viele Händler können auch gar nicht anders.
Ja, gibt es da bestimmte Branchen, in denen es besonders häufig angeboten wird?
Ja, gerade so bei Kleidung und auch, naja, also letztens so die Haushaltsgegenstände generell sind natürlich alle mit betroffen. Die größeren Plattformen bieten es dann nicht unbedingt an. Also wenn Sie bei Amazon, da ist im Regelfall, dass dann gleich das Geld eingezogen wird, da haben Sie eine Karte hinterlegt. Aber gerade so viele deutsche Anbieter, Versandhandel und so weiter, die arbeiten alle noch mit Kauf auf Rechnungsoptionen.
Liegt das auch daran, dass zum Beispiel gerade im Bereich Kleidung, im Bereich Schuhe sehr, sehr viel zurückgeschickt wird, dass man einfach sagt, okay, bevor ich dann das Geld gleich einziehe, dann wieder rückerstatten muss und das vielleicht in 40-50% der Fälle sogar, weil ich glaube, diese Retouren sind ja in bestimmten Bereichen wirklich erheblich.
Die Retouren sind erheblich, aber mittlerweile kann man das komplett automatisieren. Das heißt, für den Handel ist es eigentlich nicht mehr das Riesenproblem. Die fahren trotzdem besser, wenn sie das Geld vorher einziehen würden. Und dann können sie es aber, diese Rückerstattung, das kann automatisiert angelegt werden. Und da muss niemand mehr händisch drauf schauen, sondern das kann einfach wieder ausgelöst werden. Das Geld wird zurücküberwiesen. Also es ist schon eher kundenorientiert gedacht, so nach dem Motto, ja, da sind die Leute eher bereit, dann auch was zu kaufen, wenn sie sagen, sie müssen es nicht sofort bezahlen, aber es bleibt ein Restrisiko. Und deswegen sind ja viele, ja, sagen wir mal so, die andere Variante, die eben auch stark noch mit 14% noch vorhält, ist eben die Lastschrift.
Und das sind ja zumindest auch für den Verbraucher ziemlich sichere Varianten dann.
Richtig. Also bei der Lastschrift zum Beispiel, da ist es so, sie übergeben dann sozusagen ein Mandat, ein Lastschriftmandat und sagen, dass der Händler dann sein Geld einziehen kann bei meiner Bank. Und das kann er dann auch sofort tun. Also der muss dann nicht warten, bis sie dann die Ware geprüft haben, sondern er kann es mehr oder weniger sofort tun. Das wird dann auch nochmal angekündigt, dass da was eingezogen wird im Zweifel. Aber grundsätzlich ist es so, es liegt beim Händler. Er hat die Hand drauf. Es ist aber trotzdem nicht so wie bei der Überweisung, wo wenn sie es einmal überwiesen haben, ist das Geld weg, sondern sie haben 8 Wochen Zeit, nachdem quasi das abgebucht worden ist, diese Lastschrift zu widerrufen. Das heißt, da bleibt dann trotzdem noch ein Restrisiko für den Händler. Deswegen ist die Lastschrift auch für den Handel nicht so optimal, weil dann trotzdem nochmal, und dann wird auch wieder ein extra Aufwand nötig sein, eben, das kann man nicht so automatisieren, das muss man auch wieder prüfen. Der Vorteil für den Händler ist aber, wie vorhin schon gesagt, das sind die Kosten, es ist schon deutlich günstiger. Eine Lastschrift kostet nicht so viel, wobei man sagen muss, es gibt auch 2 Varianten. Also das hat man auch, wenn man zum Beispiel im Supermarkt ist, dann wundert man sich ja immer, ich muss ja manchmal unterschreiben und manchmal habe ich die PIN.
Genau.
Ja, das sind 2 verschiedene Lastschrift-Einzugsverfahren. Also das eine, das mit der Unterschrift, das ist deutlich günstiger für den Händler, weil da eben man diese Rückrufmöglichkeit 8 Wochen hat. Wenn Sie eine PIN eingeben an der Ladenkasse mit Ihrer normalen Girocard, dann ist es quasi auch nicht mehr rückholbar. Und das ist für den Händler interessanter, kostet ihm aber auch mehr. Also dieses Verfahren ist ein bisschen teurer. Das heißt, da muss der Händler auch immer gucken. Deswegen gibt es auch immer diese Mischung. Ja, also man weiß manchmal gar nicht, wann ist. Die können das auch vielleicht vom Betrag abhängig machen oder, ne, also diese Dinge.
Manchmal ist man im selben Laden zweimal am Tag und ist zweimal unterschiedlich
da. Richtig. Da sagt, also zumindest sagen dann oftmals die Verkäuferinnen und Verkäufer an der Ladenkasse, ja, das ist ein Zufallssystem. Genau weiß man es nicht, aber wahrscheinlich ist es eine Mischung. Und dann gibt es aber noch die Besonderheit der Mehrfachlastschriften. Ja, das heißt, da sind sie, das ist eine Sache, die wir sehr kritisch sehen. Da kann es sein, dass sie per Unterschrift an der Ladenkasse dann ihre Unterschrift machen. Aber dann ist es nicht so, dass sie nur für einmal einen Einzug genehmigen, sondern auch für die nächsten 90 Tage, wenn sie dann dort einkaufen und dann mit der Karte zahlen, wundern sie sich dann, wenn sie nämlich nicht mehr zur Lastschrift aufgerufen, sondern dann geht es automatisch.
Wie werde ich da vorher drüber informiert, dass das
fast
so ist?
Fast gar nicht. Das weiß noch nicht mal die Person an der Kasse meistens.
Das ist dann das Kleingedruckte,
das man auf dem Display liest. Genau, ja. Das ist unangenehm. Also wir haben das auch im Blick. Wir haben bisher keine Beschwerden in dem Sinne. Also das wird dann passieren, wenn die Leute dann sich irgendwann, wenn es irgendwo schief läuft. Weil das tatsächlich so ist, dass sie nicht nur bei dem Laden, wo sie waren, dann nicht mehr unterschreiben müssen für die nächsten 90 Tage, sondern das liegt an dem Kredit, an dem Kartenzahlanbieter. Ja, also der kann dann sagen, naja, wenn wir hier den Laden jetzt XY haben wir den anderen Laden, der auch bei mir im Vertrag ist, da würde das dann auch funktionieren. Das heißt, die Anzahl, wo sie dann nochmal unterschreiben müssen, diese wird deutlich geringer sein, dieser Einsatz. Und das, für den Händler ist es gut, weil er hat das billigere Verfahren dadurch, ohne aber diese Unterschrift einholen zu müssen. Ja, also das ist ein Punkt, der scheint zu funktionieren, weil wir eben, wie gesagt, keine breiten Beschwerden haben dazu. Aber es ist schon ein bisschen mit der Nase zu rümpfen, weil das so unter dem Radar läuft.
Und gleich reden wir dann auch noch über das Thema Kreditkarte beim Online-Shopping. Habe die Ehre mit unserem Gast von der Verbraucherzentrale, Sascha Straub. Wir waren beim Zahlen im Internet und da, glaube ich, ist mittlerweile doch eine sehr gängige Variante, mit Kreditkarte zu zahlen.
Ja, richtig. Also die Kreditkarte ist beliebt, weil sie letzten Endes schnell verfügbar ist und weil man im Grunde genommen international zahlen kann. Das heißt, da gibt es keinerlei Beschränkungen nationaler Ebene. Und es ist eben so, man kann auch bezahlen, wenn das Konto gerade nicht gedeckt ist, weil es eben da auch diese zeitliche Verzögerung gibt. Das heißt, das muss man sich so vorstellen, man kauft was im Internet, bezahlt mit Kreditkarte im Online-Shop. Die Kreditkartendaten überträgt man dann an den Verkäufer. Der fragt dann bei seiner Bank nach und sagt, hier, bitte abbuchen. Da ist ein eigenes Kartennetzwerk. Und fragen dann wieder bei der Käuferbank nach und sagen, jetzt ziehen wir das Geld ein. Und dazu hat man selber als beim Einkaufen sozusagen der eigenen Bank sozusagen die Freigabe erteilt. Und dann ist es so, dass das im Grunde genommen da das Geld fließen kann und es dann erst verzögert bei mir abgebucht wird. Die Sache ist die, in dem Fall ist es aber schon so, dass natürlich auch diese Kartendaten und die Kaufgewohnheiten dadurch auch an den Verkäufer übermittelt werden, was ein bisschen ein Nachteil ist. Das heißt, der muss ja quasi diese Daten weiterreichen und theoretisch können sogar dann schon Verkäufer, wenn es große Shops sind, auch Profile anlegen. Das heißt nicht, dass sie das machen, aber es ist theoretisch machbar.
Ja, und natürlich ist immer auch das alte Thema, ich kaufe erst mal und irgendwann kommt dann die dicke Rechnung.
Richtig, wenn man nämlich dann den Überblick verliert und dann quasi zu viel einkauft, ist es schon so, dass dann auch später dann eben diese Kreditkartenschulden schnell entstehen können. Und das hat dann auch, gerade Kreditkarten, Schulden, Kreditkartenanfragen haben auch eine Auswirkung auf die Schufa-Score. Und der kann dann schnell rapide nach unten gehen, wenn das nämlich aus dem Ruder läuft. Was aber für eine Kreditkarte spricht, ist recht sicher ist. Also wir haben da eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und selbst wenn es dazu kommt, dass man quasi sagt, okay, die Ware passt nicht oder ich bin nicht zufrieden mit dem Einkauf oder auch meine Kartendaten wurden missbraucht, gibt es auch ein Chargeback-Verfahren. Ja, das heißt also ein Rückerstattungsverfahren von den Kreditkartenfirmen, das eben relativ gut funktioniert, so wie wir das sehen, dass auch eben Rückerstattungen, das dauert zwar teilweise ein wenig länger, aber die funktionieren.
Die funktionieren tatsächlich.
Mhm. Die funktionieren überwiegend, also wir haben da jetzt wirklich nicht die Häufung an Beschwerden im Vergleich zu dem, wie stark das genutzt wird.
Mhm. Und weil Sie sagen, es ist recht sicher mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung, aber oft ist es ja auch so, ich gebe an die Kartennummer, dann bei welcher Bank das ist und dann am Ende noch die dreistellige Nummer, die auf der Rückseite steht, diese Prüfnummer. Eigentlich hat doch dann derjenige, dem ich die Daten mitteile, alles, was er braucht. Und ich werde nicht unbedingt immer zu dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung aufgefordert, oder?
Ja, das sollte aber so sein. Also Sie haben dann eigentlich immer dieses Mastercard Secure oder Visa Secure Verfahren, wo Sie dann auch das mit einem zweiten Faktor nochmal freischalten müssten. Das andere funktioniert natürlich auch und deswegen ist es schon so, dass man da auch nochmal genau hingucken muss, seine Kontoauszüge überprüfen muss. Und für den Fall ist es dann dieses Rückerstattungsverfahren sehr sinnvoll, weil es gab auch eine Zeit lang, gerade im Ausland, ne, dann wurden eine Hotelrechnung zweimal abgebucht. Das gab es regelmäßig mal. Ja. Wenn Sie da das monieren, haben Sie das Geld zurückbekommen. Also diese ganz offensichtlichen Doppelbuchungen beispielsweise, die stellen eigentlich keine Probleme dar. Ja. Schwieriger wird es wirklich, wenn die Kartendaten gestohlen wurden und dann ohne zweiten Faktor plötzlich was ausgelöst worden ist. Auch da muss man sagen, man hat relativ lange Zeit für diese Rückerstattungsverfahren, 13 Monate kann das sogar sein, wo man immer noch sagen kann, das war eine unberechtigte Forderung.
Aber ich muss es ja
nachweisen. Man muss es selber natürlich dann nachweisen. Mhm. Da ist es schon so, dass da sehr viel in Sicherheit investiert wird. Aber man muss auch sagen, gerade so die Kriminellen werden immer besser und haben auch entsprechende Gegenmaßnahmen, wo sie dann auch wieder gerade so Kartendaten, die gestohlen und ins Darknet gestellt werden, das wird immer mehr und da grassieren auch komplette Datensätze, die auch missbraucht werden können. Also das Thema ist da und je bequemer es ist zu zahlen, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand ausnutzt.
Wo Geld ist, sind auch die Kriminellen. Das, glaube ich, ist seit Jahrtausenden so. Wir sprechen gleich weiter in der zweiten Stunde mit Sascha Straub hier in Habe die Ehre auf BR Heimat.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Früher gab's den Spruch bei Kaufleuten, heute klingelt's bei mir in der Kasse. Heutzutage klingelt da buchstäblich nicht mehr viel, denn es wird inzwischen sehr viel bargeldlos bezahlt. Übers Bezahlen reden wir heute in Habe die Ehre, jetzt in der zweiten Runde. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und auch, dass mein Studiogast Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern hier ist. Gleich lassen wir ihn mal seine Brieftasche leeren. Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern ist mein Studiogast bei Habe die Ehre hier auf BR Heimat. Wenn Sie jetzt Ihr eigenes Portemonnaie mal zücken, wären da ausreichend Münzen drin für einen, sagen wir mal, Waschmaschinenautomaten? Und dann frage ich gleich noch, wie viele Geldkarten, Kreditkarten und so weiter haben Sie dabei?
Also tatsächlich habe ich kein Portemonnaie mehr dabei. Ich habe für mein Handy habe ich eine extra Hülle mit so einer Ledertasche dran. Da kann ich sowohl meine Bankkarte reintun. Ich habe ein Fach für Bargeld, aber Scheine. Und ich habe ein Fach für einen Personalausweis oder andere Karten. Und das hängt alles quasi am Handy dran bei mir. Tatsächlich Münzen habe ich gar nicht im Umlauf sozusagen. Aber so habe ich den Vorteil, dass ich hab nur noch ein Gerät dabei und da ist alles, was ich brauche, drin. Das heißt, das klassische Portemonnaie habe ich nicht, obwohl ich nicht zu den Leuten gehöre, die mit dem Smartphone bezahlen, sondern ich nutze immer noch die Karte.
Aber wenn Sie gar keine Münzen dabei haben, können Sie A, niemandem, der Sie anbettelt, um einen Euro was geben. Und es kann ja auch passieren, wenn Sie am Bahnhof sind, Schließfächer gehen auch nur mit Münzen.
Das ist richtig. Das heißt, da ist eine gute Planung erforderlich. Oder ich muss dann tatsächlich den Schein dann nochmal irgendwo beim Bäcker eintauschen gegen Münzen. Also,
ist doch lästig.
Ist es lästig, tatsächlich. aber zumindest gibt es für den Einkaufswagen die Lösung. Da kann man ja mittlerweile auch mit so Chips oder mit so einem am Schlüsselanhänger kann man ja dann tatsächlich auch so ein Einkaufswagen-Chip nehmen. Also dafür braucht man zumindest keine Münze mehr.
Es ist ja inzwischen so, dass man ganz häufig sieht, dass Menschen beim Zahlen nur noch ihr Handy im Supermarkt dann ans Gerät halten. Also das ist wahrscheinlich wirklich der Trend der letzten 2-3 Jahre, wenn man das so beobachtet, oder?
Ja, genau. Also nicht nur das Handy, es ist oftmals auch die Uhr. Das heißt, das nennt sich dann Smartwatch, also das ist eine ganz schlaue Uhr sozusagen, eine clevere Uhr. Und das heißt, auch dort ist letzten Endes eine Kreditkarte meistens hinterlegt, mit der man dann zahlen kann, also letzten Endes durch kontaktloses Bezahlen. Das nennt sich dann Mobile Payment, also letzten Endes das mobile Bezahlen, nicht zu verwechseln mit dem Online-Bezahlen, also was man jetzt quasi dann vom Computer oder vom Tablet aus macht, wo man dann einen Einkauf im Webshop macht, sondern das ist wirklich das Bezahlen an der Ladenkasse mit einem digitalen Endgerät, so heißt es dann. Und da braucht man letzten Endes einmal das Gerät und zum anderen auch sozusagen seine Bezahldaten, die sind auf dem Gerät. Und man muss im Regelfall einen PIN eingeben oder man macht es mit Fingerabdruckfreigabe oder mit dem Gesicht, was dann einmal kurz gescannt wird. Also man hat immer noch so einen Sicherheitsfaktor und es wird stark genutzt, weil es schnell geht. Und da sind natürlich so Anbieter wie Google Pay und Apple Pay führend, beziehungsweise die haben das quasi mehr oder weniger auf die Straße gebracht. Man kann auch sagen, wie viel nutzen das denn eigentlich? Also grundsätzlich 66% etwa zahlen unbar, immer mal auch also mit Karte oder generell nicht mit Bargeld an der Ladenkasse und davon 36% tatsächlich schon auch mal mit dem mobilen Endgerät. Also die Zahl wird immer größer und die meistgenutzten Apps sind eben Apple und Google Pay, aber es kommt jetzt auch PayPal dazu, also die kommen auf den Markt und künftig dann auch Vero, worüber dann auch noch reden werden.
Da werden wir heute noch in dieser Stunde alle so ein bisschen beleuchten. Vielleicht gleich als erstes mal PayPal oder ist ja, glaube ich, auch immer so eine Frage, wie spricht man es aus? Denn das setzt sich ja eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzen würde, ist es ja der Zahlkumpel, also der PayPal eigentlich im US-amerikanischen. Aber ich glaube, so im Deutschen hat sich PayPal durchgesetzt.
Oder? Die haben es eingedeutscht auf PayPal, genau.
Ja. Was genau ist PayPal für diejenigen, die es nicht wissen?
Also letzten Endes ist es ein E-Geld-Dienstleister, also ein Zahlungsdienstleister und ein E-Geld-Dienstleister. Das ist was ganz Merkwürdiges. Was ist denn E-Geld? Das ist sozusagen, sie geben PayPal, sie überweisen PayPal von ihrem Konto Geld auf das PayPal-Konto. Das heißt, etwa 77% der Internetnutzer haben grundsätzlich ein PayPal-Konto in Deutschland mittlerweile und nutzen das auch. Sie haben da einen Account und da ist dann auch ihr Kontostand drin und von ihrer normalen Bank wird dann Geld quasi transferiert und PayPal wandelt das in sozusagen ein eigenes Geld um. Das nennt man dann E-Geld, also elektronisches Geld. Es ist kein Geld vergleichbar mit dem, was sie quasi ausgezahlt bekommen am Bankautomaten, sondern PayPal sagt, okay, ich nehme dein Geld, wandle das für mich um das gilt dann, weil ich garantiere, dass du am Ende deine Ware bekommst, beziehungsweise als Händler, dass du das, mein E-Geld, auch wieder in dein oder in dein Bankgeld umtauschen kannst. Das ist der Vorteil daran ist, dass man quasi hier relativ schnell auch Überweisungen durchführen kann. Und sie brauchen ja nur eine E-Mail-Adresse für ihr Konto. Ja? Sie brauchen ja nicht noch irgendeine komplizierte IBAN oder so, sondern das läuft über E-Mail.
Aber es muss an der E-Mail eben auch ein Konto dran
hängen. Genau, da hängt ein echtes Konto dran, aber das hat für den Bezahlvorgang überhaupt keine Bewandtnis mehr, sondern sie identifizieren sich mit ihrer E-Mail-Adresse. Und damit ist es schlichtweg so, dass es sehr, sehr leichtgängig ist und damit, wenn Sie es ausgewählt bekommen, wenn Sie zum Beispiel auch im Online-Shop sind, Sie haben die Möglichkeit zwischen Kreditkarte, wo Sie jetzt noch alles eintragen müssten, und PayPal, wo Sie einfach nur sich einmal einloggen müssten in Ihr Online-Konto, zu wählen, wählen die meisten Leute PayPal. Das ist, weil es schneller geht und weil man dann nicht noch Kunden noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung machen muss und so weiter. Und deswegen hat es da natürlich Vorteile und deswegen ist PayPal mit fast 28% Anteil am Markt groß. Und sie kommen jetzt, wie gesagt, sind jetzt auch an der Ladenkasse vertreten. Da habe ich noch keine Zahlen, wie stark das genutzt wird. Aber es ist natürlich schon, die haben sehr viele Kunden schon. Und das heißt, es ist ein leichtes, dass die dort da auch an der Ladenkasse vielleicht immer häufiger mal verwendet werden.
Ich finde ja, wenn ich das so aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz jetzt erzählen darf, das ganz gut, dass man, wenn man mal irgendwo gestern zum Beispiel, ich hatte es ja vorher schon angedeutet, als ich dann vor diesem Essensautomaten stand und eben die App nicht hatte, hat mir der Kollege gesagt, komm, ich zahl's dir schnell und dann schickst du mir das Geld, diese 5 Euro per PayPal. Jetzt ist es ja eine Suchmaske, ich gebe den Namen ein und muss noch nicht mal unbedingt exakt die Mailadresse wissen, sondern oft funktioniert das dann auch sogar nur über die reine Namenssuche. Also das ist dann unter Umständen schon wirklich einfach.
Ja, weil die ihre Kontakte dann durchsucht werden auf dem Handy und dann wird es rausgesucht und dann wird es zugeordnet. Man muss auch gucken, dass man nicht die falsche Person trifft. Ja, also aber grundsätzlich tatsächlich, es ist einfach, es funktioniert. Man muss aber auch sagen, wir erheben auch Beschwerden zu den Online-Bezahldiensten oder zu den Bezahldiensten generell. Und also in Bayern haben wir da von Januar bis Juli diesen Jahres unseren Online-Payment-Monitor. Also wir fragen die Leute, haben sie Probleme beim Online-Bezahlen und wenn, dann mit wem? Und da muss man sagen, PayPal ist mit 40% der größte Anteil an dem Beschwerdeaufkommen. Mhm. Klarna, das ist die schwedische Variante sozusagen, mit 22%. Und dann haben wir alle anderen, also bei 38%, alle anderen, das sind ungefähr 30, 35 Zahlungsdienstleister, die sich den Rest teilen.
Ja, gut. Und aber spiegelt natürlich auch so ein bisschen den Marktanteil wieder.
Richtig, das muss man schon sagen, weil PayPal einfach der Größte ist. Und wir haben da eben auch in erster Linie das Problem mit, ich habe die Ware bekommen, war nicht in Ordnung, irgendwas stimmt nicht, war nicht so wie beschrieben, habe sie zurückgeschickt, aber dann kein Geld zurückbekommen. Und das hängt tatsächlich an diesem Sonderverhältnis. Also Sie haben ja nicht nur den Kunden und den Verkäufer, Sie haben ja auch noch PayPal dazwischen geschaltet, die ja sagen, okay, Kunde und Verkäufer, ihr seid euch einig, wollt eine Ware wechseln, es ist so, wir schalten uns dazwischen, wir nehmen quasi, wir zahlen den Händler jetzt schon mal, bevor die Ware sozusagen überhaupt angekommen ist, und wir bieten einen Käuferschutz an. Der Käuferschutz greift aber nur, wenn die Ware nicht geliefert wird oder wenn sie nicht so wie beschrieben geliefert wird. Und dann gibt es viele Nuancen. Und da ist es ja oft mal so, dass das dann auch länger dauern kann und dass es dann auch dazu führen kann, dass durchaus auch der Käuferschutz nicht wirkt. Und dann bleibt der Verbraucher dann doch auf den Kosten sitzen, beziehungsweise dann ist die Ware zurückgeschickt, weil man dachte, ja, ich kriege ja mein Geld zurück, und dann ist es doch nicht passiert, weil das mir vielleicht noch nicht gefallen hat. Ja, also zum Beispiel, mir hat die Ware nicht gefallen. Aber das heißt nicht, dass die falsch beschrieben war im Internet. Ja, also das sind dann die Feinheiten, die dann dazu führen, dass es mehr Beschwerden gibt. Und das Schwierige ist, wir haben immer dieses Dreiecksverhältnis und das wird dann schwierig, das auseinanderzuklammern.
Ja, also das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen, dann kann man da auch bei diesen Beschwerden nicht so wirklich weiterhelfen, oder?
Es ist mit einigem Aufwand verbunden, denn im Zweifel hat dann PayPal oder Klarna, die das auch so anbieten, damit dann vielleicht weniger zu tun und man muss sich das Geld wieder vom Verkäufer zurückholen. Mhm. Ja, weil wenn der einem dann was liefert, was er was irgendwie Mängel hat und so weiter, dann ist er ja in der Mängelhaftung drin. Und das vergessen dann viele und sagen, ja, wieso hat mir PayPal das Geld nicht geschickt? Ja, weil ich eigentlich das Problem mit dem Händler habe und nicht mit dem Zahlungsvorgang. Und das ein bisschen auseinander zu klamüsern ist, das ist auch ein bisschen aufwendig teilweise, beziehungsweise man muss es einfach machen. Und der Händler kann sich nicht immer nur zurückziehen und sagen, ich mache nichts. Also das hat beides Vor- und Nachteile. Solange es gut läuft, solange man keine Probleme hat, sind es sehr praktische Zahlungsinstrumente. Aber im Streitfall kann es dann schon komplizierter werden.
Ja, man kann nur pauschal wieder sagen, je mehr Leute beteiligt sind, umso komplizierter wird es.
Ganz genau.
Habe die Ehre mit Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern. Er ist der Finanzexperte. Und wenn Sie etwas gegen Anglizismen haben, dann halten Sie sich doch mal kurz die Ohren zu, weil wir müssen jetzt reden über Buy Now, Pay Later. Herr Straub, warum heißt denn das jetzt nicht Kauf jetzt, zahl später?
Ja, weil es international ist. Also das wurde vor allen Dingen rausgebracht von Klarna, einem schwedischen Zahlungsdienstleister, der natürlich europaweit und auch weltweit unterwegs ist und das als Geschäftsmodell für sich quasi entdeckt hatte. Jetzt gibt es auch von PayPal, es gibt es tatsächlich ist es jetzt nicht nur Klarna, aber immerhin über 53% der Kunden von Klarna, der Bankkunden, der Leute, die dort ein Konto haben, nutzen das. Es ist eigentlich der Rechnungskauf ursprünglich. Also den hatten wir ja heute schon. Mhm. Rechnungskauf ist für den Verbraucher vorteilhaft, weil ich zahle eigentlich erst, wenn ich die Ware bekommen habe. Und für den Händler ist es ein bisschen ein Risiko, weil er nicht weiß, ob er auf den Kosten sitzen bleibt. Und Klarna hat das jetzt weiterentwickelt und hat gesagt, wir wollen das auch für den Händler interessant gestalten, indem wir das so machen. Der Kunde kauft auf der Seite von dem Händler ein Produkt, kriegt von dem Händler eine Rechnung, da steht aber drauf, zahl bitte an Klarna. Ja, nicht an mich, zahl an Klarna. Und gleichzeitig tritt er diese Forderung an Klarna ab. Das heißt, der will mit dem ganzen Bezahlprozedere gar nichts mehr zu tun haben. Der kann das abgeben direkt an Klarna und muss also auch gar nicht mehr gucken, hat der bezahlt, hat der nicht bezahlt. Und die Klarna-Bank sagt, ja, zahlt es dann an uns, aber wir sind so nett, zahl das erst in 30 Tagen. Ja, also brauchst es noch nicht sofort bezahlen. Wir geben dir einen Zahlungsaufschub. Nur denk bitte dran, weil danach wird es teuer.
Ja, also wie teuer wird es dann?
Sie haben dann tatsächlich, sie haben einen Fixbetrag 45 Cent plus 11,95% oder so in dem Bereich, knappe 12% vom Warenwert, was dann quasi als Kosten draufkommt, wenn sie das Zahlungsziel 30 Tage nicht einhalten. Es gibt dann auch die Möglichkeit, das zu verlängern, dieses Zahlungsziel. Mhm. Die Schwierigkeit an der Sache ist aber die, auch hier, wenn die Ware nicht gefällt, ja, und man hat dann schon gezahlt an Klarna, dann hat man wieder dieses Problem, wie kriege ich jetzt mein Geld zurück, weil Klarna sagt, ja schön, für uns ist der Fall erledigt. Ja. Deswegen sagt selbst Klarna, bitte auch erst die 30 Tage nutzen, gucken, passt es mit der Ware und dann bezahlen. Das machen die schon auch aus eigenem Interesse. Wenn man das aber dann macht, das ist durchaus interessant, weil man quasi da durchaus auch eine Zahlungsverzögerung hinkriegt, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich gerade das Geld nicht. Aber was ist, wenn ich zweimal, dreimal, viermal, fünfmal diese Buy Now, Pay Later Variante nutze, dann muss ich mir das schon mal gut notieren, wann ich welche Rechnung zu zahlen habe. Weil, wie gesagt, da ist Klarna gnadenlos. Dann kommt sofort das Inkasso und dann kommen sofort die Kosten.
Bei der Deutschen Bahn, wenn ich eine Fahrkarte kaufe, habe ich manchmal die Möglichkeit, das Ganze übers Konto abzubuchen. Und manchmal bei bestimmten Reisen geht es ausschließlich über PayPal. Oder beziehungsweise von den Möglichkeiten, die ich habe. Und dann wird mir ja von PayPal auch immer gleich angeboten, ich muss es erst in 30 Tagen zahlen.
Genau.
Wie ist das denn eigentlich mit dem Schufa-Score dann? Beeinträchtigt das, wenn ich das ganz regulär dann innerhalb dieser 30 Tage zahle?
Nein, das ist letzten Endes ein Rechnungskauf. Also der hat mit dem Schufa-Score nichts zu tun. Das wäre anders, wenn Sie einen Kredit aufnehmen würden oder wenn Sie quasi so einen Ratenkredit auf Raten zahlen würden, dann müsste man nochmal gucken, was genau dann, wie die Konditionen sind. Und wenn sie das dann quasi nicht erfüllen, dass dann quasi was bei der Schufa fällig wird. Aber grundsätzlich dieser ganz normale Ratenkauf, also Buy Now Pay Later an sich, ist da ist erstmal unauffällig. Und das Schwierige kommt aber dann, wenn es dann häufiger dazu wird, dass sie ihre Zahlungsziele nicht erfüllen und sie dann häufiger ins Inkasso kommen und da eben vielleicht sogar Ausfälle haben, weil sie es dann auch das nicht zahlen könnten. Das ist gerade bei Jüngeren eine Zeit lang, als es aufkam, ein großes Problem geworden. Die haben dann uferlos, konnten sie am Anfang Buy Now Pay Later machen. Das hat jetzt auch Klarna und auch PayPal schränken das ein und schauen erstmal, wie ist die Rückzahlmoral, die Rückzahlfähigkeit. Also da haben die auch reagiert. Aber grundsätzlich besteht ein Verschuldungsrisiko, weil sie schnell den Überblick verlieren können. Und es geht halt auch einfach. Sie machen das ja über Smartphone. Sie müssen da letzten Endes nicht viel beachten. Sie können das einfach auswählen. Dann haben sie das Zahlungsziel. Und bei Klarna kommt noch hinzu, die haben ja sogar einen eigenen Webshop. Also das heißt, theoretisch können sie sogar bei Klarna im Webshop also die Produkte sogar auf einer ausgelagerten Seite angucken und dann gleich bezahlen, nur mit Klarna. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, die dann bequem auch sind, durchaus. Aber wo man ganz klar sagen muss, Verschuldungsrisiko und das Thema dann langfristig Kreditwürdigkeit, eben Einfluss auf die Schufa, im großen Ausrufezeichen, Fragezeichen, wenn man nämlich dann die Ausfälle hat, könnte dann schwierig werden.
Also mit Vorsicht zu genießen, wenn man da nicht so ganz den Überblick hat.
Richtig.
Reden wir doch mal über eine andere Möglichkeit, die sich in den Vordergrund spielen sollte, nach, ich glaube, auch dem Wunsch der Verbraucherzentrale, Vero. Eine europäische Variante. Ganz zum Schluss möchten wir das schon auch noch auf alle Fälle ein bisschen erklären, weil es wahrscheinlich bei vielen noch nicht so bekannt ist.
Richtig, also uns geht es nicht nur um Vero, sondern es geht uns um europäische Bezahlungsoptionen. Und da ist es auch so, das, was ich schon angeschnitten hatte, die europäische Autonomie im Zahlungsverkehr. Also ne, wie steht Europa da, wollen wir das selber regeln oder lassen wir das machen? Und da gibt es auch eine Untersuchung, beziehungsweise eine Umfrage der Bundesbank. Und die sagen, da sagen von den Befragten, wie notwendig ist eine europäische Autonomie im Zahlungsverkehr, also dass wir europäische Dienstleister haben. Da sagen 28%, das ist dringend notwendig und 35% eher notwendig. Und nur ein geringer Teil von 11% sagt, das brauchen wir gar nicht. Also wir haben auch hier eine klare Richtung auch der Menschen, die so ein schlechtes Gefühl haben. Mhm. Also irgendwie wäre es schon besser, wenn das nicht nur US-amerikanische Unternehmen sind, die unseren Zahlungsverkehr organisieren.
Die ja teilweise auch mit Menschen in Zusammenhang stehen, deren politische Richtung jetzt auch nicht jedem gefällt, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren.
Richtig, wenn unser Zahlungsverkehr von politischen Strömungen in den USA abhängig ist, breitet das durchaus ein schlechtes Gefühl. Und deswegen ist sowohl die Europäische Union mit dem digitalen Euro in die Spur gegangen, aber auch viele europäische Banken, auch viele deutsche Banken und Sparkassen, die gesagt haben, wir brauchen eigentlich ein digitales Bezahlsystem, das wir selber kontrollieren. Und das ist Vero. Also Vero ist eine europäische Initiative gewesen, ursprünglich ganz groß angelegt mit allen europäischen Banken. Da sind leider einige Banken abgesprungen, weil sie eigene Ideen hatten. Das ist sehr bedauerlich. Es hat sehr lange gedauert, bis Vero an den Start gegangen ist. So lange, dass dann die Europäische Kommission irgendwann gesagt hat, ja, jetzt machen wir einen digitalen Euro, weil das kriegen die Banken ja gar nicht hin mit dem Vero. Also EPI hieß es damals noch. Und jetzt haben wir so zwei Verfahren, die so ein bisschen im Aufbau sind, beziehungsweise Vero ist es schon ein bisschen weiter. Und letzten Endes ist es kann man das jetzt direkt mit PayPal vergleichen. Weil PayPal ist der größte Konkurrent zu Vero. Weil PayPal schon das alles bietet, was Vero auch anbieten will, nur eben unter europäischer Flagge sozusagen. Und das ist, das Grundprinzip ist, man zahlt, bei Vero bezahlt man direkt von seinem Bankkonto. Ohne dass man noch ein extra Wallet-Konto braucht oder so. Man zahlt einfach direkt vom Bankkonto. Anders als bei PayPal, wo man eben dieses E-Geld-Konto führen muss bei PayPal, einen eigenen Account, und wo man eben nicht direkt von seinem Konto zahlt. Es ist so, dass die Akzeptanz von PayPal sehr hoch ist in Deutschland. 77% der Internetnutzer haben das schon. Und bei Vero ist es halt noch neu. Also wir haben im letzten Jahr haben sie angefangen, jetzt kommen sie in den an die Ladenkasse und auch im Onlinehandel sind sie noch nicht so stark vertreten. Das heißt, das dauert auch eine gewisse Zeit, bis dann alles ausgerollt ist. Das ist so ein bisschen der Nachteil von Vero. Warum soll man mit Vero zahlen, wenn man schon PayPal hat, was gut funktioniert? Ein Punkt ist auf jeden Fall, dass es günstiger sein wird als PayPal für den Händler. Mhm. Auf jeden Fall. Also geplant sind so 0,77% vom Kaufpreis. Wir haben vorhin gesagt, hatte ich gesagt, 3%, es sind nur 2,5% bei PayPal. Aber trotzdem 0,77% gegenüber 2,49%
würde man
ist schon für den Händler relevant.
Europäische Wirtschaft, die europäischen Händler deutlich unterstützen mit so einer Marge.
Genau, würde man auf jeden Fall. Und das ist auch die Überlegung, dass auch viele Händler das anbieten, weil sie dann einfach noch eine günstigere Variante haben. Was auch gut ist, der Datenschutz. Denn es gilt ganz klar, der europäische Datenschutzstandard der Banken. Da geht nichts bei rum. Und bei PayPal ist halt die große Frage, grundsätzlich gilt der dort ja auch, weil es ist ja eine luxemburgische Banklizenz. Nichtsdestotrotz, US-amerikanische Anbieter, die Daten wandern dann entsprechend auch in die USA. Also was passiert da wirklich? Wir wissen es nicht. Es ist definitiv so, dass man da, wie gesagt, ein Punkt ist europäische Resilienz, heißt, wir wollen unsere Daten auch in Europa behalten. Bei der Technik wird es so sein, das wird kein großer Unterschied sein. Auch hier wird es dann Echtzeitüberweisungen zu Konto gibt es jetzt schon. Also Privatleute können Vero jetzt schon nutzen. Und es wird leichtgängig sein, weil man auch hier wieder keine IBAN braucht, die man eingibt, sondern auch hier geht es dann über Kontaktdaten, letzten Endes E-Mail-Adresse, wo man eigentlich relativ ähnlich agieren wird. Mhm. Und deswegen ist es ein Punkt, wo, wenn es dann ausgerollt ist, wenn es funktioniert, auch eine gewisse Überzeugungsfrage ist. Ne? Ja. Möchte ich das europäische Zahlungssystem unterstützen, dann wäre das zumindest eine Option.
Also das ist so ein bisschen eine Gewissensfrage, wie kaufe ich Bio im Supermarkt oder nicht?
Genau, wie bezahle ich europäisch oder nicht?
Ja. Jetzt habe ich aber zum Beispiel gelesen, Stand November 2025, ich weiß jetzt nicht, ob sich es so sehr geändert hat, aber da gab es zum Beispiel im Google Play Store eine ganz schlechte Bewertung der User, weil die gesagt haben, naja, diese App ist einfach noch nicht überall einsatzbereit und das ganze Hand zu haben ist auch sehr ungewohnt. Sind diese Probleme bekannt? Werden die?
Ja, also 2025 konnte man ja noch gar nicht online bezahlen mit Vero. Also das heißt, klar, dass es dann noch nicht ging, da ging es nur, letzten Endes ging es da ja nur Person zu Person. Die sind ja ständig dran, da was zu ändern und das leichtgängiger zu machen. Wir haben tatsächlich, solange das noch nicht ausgerollt ist, wir haben noch nicht die Anwendungsmöglichkeiten, wo man es testen kann im großen Stil, weil einfach noch nicht genügend Händler aufgesprungen sind aktuell. Das kommt aber Schritt für Schritt und an der Ladenkasse, sobald es an der Ladenkasse ist, wird man auch nochmal eine Änderung sehen. Also da würde ich sagen, das ist im Wandel und es muss sich auch bewähren, das stimmt schon. Dann müssen die Banken auch viel investieren, haben sie auch. Aber sie müssen auch tatsächlich dann bestehen, weil PayPal ist ein Riesenplayer, ist sehr erfolgreich und das Produkt hat sich halt bisher auch sehr durchgesetzt.
Und tut die Politik da auch ihres dazu, um das Ganze so ein bisschen zu befördern?
Naja gut, es ist immer die Frage, wie weit die Politik sich da einmischen sollte, weil letzten ist es ja immer noch ein privatwirtschaftliches Produkt. Anders als beim digitalen Euro, zu dem wir ja auch noch was sagen wollen.
Genau. Ich habe die Ehre mit Sascha Straub, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Bayern, und mit dem möchte ich jetzt noch über die Zukunft reden. Und die Zukunft ist der digitale Euro. Was ist der digitale Euro genau?
Ja, der digitale Euro ist ein großes Projekt der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Union. Also dazu muss man einen Schritt zurückgehen. Was ist denn, wie bezahlen wir denn überhaupt? Und wir haben ja schon gesagt, Bargeld ist ja das Ursprungsprodukt. Und man unterscheidet eigentlich hier, Bargeld ist Zentralbankengeld. Ja, das wird ausgegeben von der Zentralbank, bei uns die Bundesbank, die wirklich dieses physische Geld, das man in der Hand haben kann, ausgibt, und das ist gesetzliches Zahlungsmittel. Und daneben gibt es das Geschäftsbankengeld. Also das, was wir auf dem Konto haben, was wir mit der Karte bezahlen, mit dem Smartphone bezahlen, das ist eigentlich gar kein, naja doch, es ist schon echtes Geld, aber es ist nicht das ursprüngliche Geld, sondern es ist das Geld der Banken. Die sagen, sie nehmen das Zentralbankgeld und wandeln das in ihr Geld. Also es ist sozusagen, wir vertrauen der Bank unser Geld an, die geben uns digitales Geld, ist aber mehr oder weniger wie eine Art Schuldverschreibung an die Bank. Ich glaube, dass meine Bank in der Lage ist, mir jederzeit wieder Geld auszuzahlen.
Das sind wir im religiösen Bereich.
Ja, das ist tatsächlich so in dem Bereich, weil ich eigentlich mit diesem digitalen Geld, das ist kein Zentralbankgeld, das ist ein anderes, das ist ein Geschäftsbankengeld. Und diese Variante ist halt insofern interessant, weil, wenn wir sagen, gesetzliches Zahlungsmittel ist eigentlich nur das Bare, haben wir kein digitales Pendant dazu. Und der digitale Euro ist dieses oder soll dieses Pendant werden. Das heißt, die Europäische Kommission hat gesagt, künftig ist sowohl das Bargeld als auch der digitale Euro digitales Zahlungsmittel. Wenn es den dann gibt, haben wir ein physisches Zahlungsmittel und ein digitales. Beides ist gleichwertig. Es ist auch, weil viel oft gesagt wird, ja, da will jemand das Bargeld abschaffen. Nein, das stimmt nicht. Sondern es wird künftig ein Zentralbankgeld geben, das bar ist und das digital zugleich ist. Also, dass man im Grunde genommen zwei Varianten hat. Warum braucht es das? Sie haben ja vorhin gehört, es gibt ja Vero. Das ist eben das Geschäftsbankengeld, sozusagen die wahre Fassung des unbaren Bereiches. Die Sache ist die, wir haben eben beim digitalen Euro ganz klar nicht die Banken, die das Geld haben, die das verwalten, die Regeln bestimmen, sondern die Zentralbank. Und das ist eben so, dass man dort viele Punkte einbauen kann, die die Banken vielleicht gar nicht machen würden. Zum Beispiel Zugang für alle Einwohner und Besucher der Eurozone. Jeder soll die Möglichkeit haben, an dieses Zentralbankgeld zu kommen, ein Konto zu führen. Auch besonders vulnerable Gruppen, also die im Grunde genommen Schwierigkeiten haben, sollen Zugriff auf den digitalen Euro bekommen. Mhm. Und jede Kreditanstalt, jedes Kreditinstitut wird auch gezwungen werden, dies anzubieten und zu akzeptieren. Ja, das heißt, da wird es sozusagen ein digitales Eurokonto geben, was angeboten wird. Das hat kostenfreie Basisdienste, also das, was Banken auch nicht so gerne anbieten würden. Und es gibt Obergrenzen für Händlergebühren. Das heißt, hier wird es auch nochmal günstiger werden für die Händler, die eben da ganz klar auch Fokus vielleicht drauf haben werden, okay, das ist dann auch gesetzliches Zahlungsmittel. Im Zweifel steht und haftet die Zentralbank dafür, dass es das gibt, und nicht nur die Bank. Ja, die einzelne. Und natürlich höchster Datenschutz, was sich dann die Zentralbank auf die Fahnen geschrieben hat. Also wir haben hier sozusagen, wie gesagt, die meisten Funktionen, die das Bargeld hat, werden über den digitalen Euro abgebildet werden. Es wird auch möglich sein, ohne Internetanschluss zu zahlen, über eine Offline-Funktion, über das Smartphone. Das Einzige, was eben noch nicht genauso abgebildet werden wird, ist die anonyme Bezahlweise. Mhm. Also da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Das ist ja alles auch noch in der Diskussion. Die Banken feuern auch noch gut dagegen, weil die wollen ja diesen digitalen Euro eigentlich nicht haben, weil das würde ja bedeuten, dass weniger von ihrem Geschäftsbankengeld im Umlauf ist, wenn dann jeder einen gewissen Anteil am digitalen Euro hat, ja, ist es weniger für das, was die Banken direkt im Zugriff haben. Und deswegen gibt es da durchaus Animositäten und auch Widerstände. Aber es ist eben geplant, 2029 soll der dann kommen. Und wir sind schon ganz gespannt, weil, wie gesagt, das wäre ein zweiter Faktor für die europäische Resilienz, für den europäischen Zahlungsverkehr.
Und es wäre schon ein gewisser Umbruch auch im Zahlungsverkehr, im Wirtschaftssystem sogar.
Ganz eindeutig, man muss auch sagen, gerade eben diejenigen, die schwächeren Verbraucherinnen und Verbraucher, die eben wirtschaftlich nicht so gut dastehen, hätten auf jeden Fall auch europaweiten Zugriff auf ein Konto, auf eine Bezahlmöglichkeit, die überall akzeptiert werden muss. Das ist schon attraktiv. Es ist so, dass man sagen kann, es ist auch genügend Raum vorhanden. Also es, ne, zu sagen, warum brauchen wir nur ein Bezahlsystem? Niemand käme auf die Idee zu sagen, warum braucht es denn Kreditkarten und warum braucht es noch PayPal und warum braucht es noch Klarna? Also auch dort gibt es ja verschiedene Anbieter und auch Systeme. Warum nicht auch zwei Bezahlsysteme aus europäischer Hand? Ist durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass man sagen kann, die Möglichkeiten und der Raum ist genügend vorhanden.
Wenn Sie jetzt so ein bisschen ein paar Jahre vorausblicken, also wie gesagt, 2029 soll dieser digitale Euro kommen. Was glauben Sie, sagen wir jetzt einfach mal ganz spontan das Jahr 2040, wie wird der durchschnittliche bayerische Konsument sich im Laden verhalten, wie würde er sich online verhalten, wie würde er überhaupt noch eine Bank betreten, wird es noch Bankgebäude geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also sagen wir mal so, also wir sehen definitiv, dass der Bedarf an einer physischen Bank und einer Filiale durchaus wieder steigen könnte, weil wir eigentlich eher sehen, dass die reine Online-Bank, das reine Online-Banking, wo ich keinen Kontakt mehr zu Menschen habe und wenn dann über eine Hotline, dass das gerade so in Fällen, wo es schief geht, ne, reden wir über Kontobetrug, reden wir über generell über Cybercrime, dann fehlt der Ansprechpartner vor Ort oftmals. Und wir können uns gut vorstellen, dass es da durchaus auch wieder eine Entwicklung dahin geht, ich möchte eigentlich einen Ansprechpartner vor Ort haben und vielleicht auch jemanden, der nicht jeden Monat wechselt, sondern der mich auch begleitet. Und da gibt es durchaus Luft. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, es werden alle Bankfilialen eingestampft. Das glaube ich nicht. Es kann aber sein, dass sich da die Angebote verändern und dass dann durchaus auch wiederum Lücken auch für deutsche Banken und Sparkassen entstehen, wo ein Bedarf existiert, wo man wieder auf die persönliche Ebene kommen wird. Weil das rein online und rein quasi nur noch mit schnellen Prozessen hat auch Nachteile.
Ein Ausblick von Sascha Straub, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Bayern. Viele Tipps, viele Informationen. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch im Studio von BR Heimat.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war sehr spannend und künftig, wenn Sie bezahlen, denken Sie immer dran, es darf ruhig noch, vielleicht noch ein bisschen klimpern in der Tasche.